Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday on a Sunday, dem Podcast, dem wöchentlichen Podcast der German Football Analysts. Heute mit mir als Host. Ich bin Christian Narath und wie immer bin ich hier mit Felix, der heute mal keine Lust hatte zu hosten. Hi Felix.
Ja, danke dir Christian, dass du mir heute mal die Arbeit abnimmst.
Immer gerne.
Finde ich sehr, sehr freundlich von dir. Bin ein bisschen unter die Räder gekommen, so viel zu tun gehabt, unterwegs gewesen, vorhin erst heute wieder gekommen und da danke ich dir, dass du das heute mal so ein bisschen leitest und führst durch die heutige Sendung.
Ja, ich hoffe, dass ich das auch gut hinbekomme. Ich habe gerade auch schon wieder gemerkt, so einen kleinen Einstieg habe ich gerade verpasst, wo ich als Host so das Wort hätte an mich reißen können, aber du hast gut die Kurve bekommen und in deiner in deiner Erfahrung als Podcast-Host direkt weitergemacht. Insofern toi, toi, toi. Ja, Felix, wir hatten gerade eben kurz drüber gequatscht. Ne? Du hattest viel zu tun gehabt, beziehungsweise du warst viel unterwegs und hast aber eine schöne Zeit gehabt.
Ja, insgesamt schön. Also das Problem ist momentan einfach die Zeit. Ne? Also es ist eine großartige Zeit für mich momentan als Sportfan und als Sportfan unterwegs zu sein. Es gibt so viele Sachen und da muss man natürlich das irgendwie untereinander bringen, zusammen mit privat-beruflichen ganzen anderen Verpflichtungen, die man ja auch hat. Aber wie gesagt, Sport ist momentan, ja, ist eine wunderbare Zeit. Also auch wenn die NFL, über die wir immer sprechen, leider momentan so ein bisschen wenig ist, habe ich ja dann immer noch meinen Basketball. Die Eastern Conference Finals fangen heute Abend an mit Boston und Cleveland. Dann der Giro d'Italia läuft beim Radsport. Das muss ich jeden Tag gucken. Und dann gibt es auch noch so ein paar andere Sidekicks, so wie NHL, die Playoffs sind in der heißen Phase. Das sind alles viele interessante Sachen, die momentan laufen.
What a time to be alive.
Ja.
Perfekt.
Wie war das? What a time to be a Wolverine? Der Podcast mit John Harborough und seinem Papa. Hast du ihn schon mal gehört?
Nee, haben die einen eigenen Podcast, oder?
Genau.
Ja, gut, okay. Wolverine, Tom Brady, John Harborough. Wer war noch bekannt von denen? Gut, keine Ahnung.
Jermaine Peppers als Jüngste.
Ah, okay, ja, stimmt, der passt. Nee, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Sport ist gerade viel los, du sagst es schon. Radsport ist jetzt nicht unbedingt meins, Basketball leider auch nicht. Dementsprechend Bundesliga auch nicht so, aber die ist das auch vorbei und Hamburg ist abgestiegen.
Ja, habe ich gestern mitbekommen, auch so am Rande. Interessiert mich auch wenig, aber ich freue mich irgendwie so ein bisschen.
Ehrlich gesagt muss ich das auch sagen. Also ich habe kein Problem mit Hamburg selber. Ich habe das nur so insgesamt so als unfair empfunden, dass sie über jetzt, ich glaube, gefühlte 10 Jahre, praktisch, glaube ich, sind es eher so 5 Jahre, jedes Jahr so knapp dem Abstieg entwichen sind. Und da habe ich dann so ein bisschen gedacht, so okay, so schicksalmäßige Gerechtigkeit, so habe ich das eher empfunden.
Ja, vor allen Dingen, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde das total bescheuert, diese neue, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, diese Regelung mit dieser
Relegation?
Relegation. Ich finde das total ungerecht eigentlich, dass der Dritte aus der Zweiten gegen den Vorletzten aus der Ersten Liga spielen muss.
Ich finde das eigentlich ziemlich cooles Konzept. Also,
ich finde es einfach geil, 3 steigen ab, 3 steigen auf.
Ja, nee, ich mag das eigentlich ganz gern. Das ist es ist halt, ja, obwohl, ja, ach nee, eigentlich, weiß nicht, es ist beides fair. Also ich würde da nicht irgendwie unterscheiden wollen, das eine ist fairer als das andere. Es kommt, hängt dann von der Sichtweise ab, ne?
Ja.
Ja, nee, gut, Fußball. Ja, Fußball ist jetzt, der amerikanische Fußball ist unser Thema. Da wir aber nicht so viel zu tun haben, haben wir gedacht, so, okay, gut, dann gucken wir mal, was wir so im Vorfeld so selber ein bisschen quatschen können, was wir so die Woche erlebt haben. Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen getan. Und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen über den ESC quatschen.
Ja, dann quatsch ruhig. Das läuft bei mir immer total vorbei, ähnlich wie die Bundesliga. Okay, vielleicht Bundesliga habe ich sogar noch mehr mit zu tun, aber der ESC, das läuft bei mir absolut vorbei. Wer hat gewonnen, Christian? Wer war deine größte Überraschung und was hat dich extrem aufgeregt?
Also ich muss sagen, Überraschung war für mich alles, weil ich echt überhaupt keine Ahnung davon habe. Bei mir ist es jedes Jahr immer dasselbe. Ich glaube, die Halbfinals sind immer irgendwie Donnerstag und Freitag, weil irgendwie, ich glaube, insgesamt sind 45 Länder im ESC drin, also in der European Song Contest. Also früher hieß es, glaube ich, mal
Grand Prix Chanson. De la Chanson d'Eurovision oder irgendwie so ein Kram.
Genau, irgendwie sowas, genau. Und da das zu viele sind für eine Sendung, wird immer so vorher halb aussortiert, nur ich glaube nur Frankreich, England und Deutschland sind Länder, die nicht in diesen Vorentscheid rein müssen, weil die meisten Zuschauer, glaube ich, haben und deswegen die Top 3 Länder müssen sich nicht nochmal extra qualifizieren oder so. Genau, und gewonnen hat Israel, beziehungsweise die israelische Sängerin Netta Bachziali, die mit einem, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Also ich mochte sehr gerne das Lied. Das Lied heißt Toy. Es ist relativ, wenn ich jetzt mal einen alten Menschenausdruck benutzen sollte, flippig.
Oh, flippig.
Flippig. Ich weiß nicht genau, irgendwie sehr ungewöhnlich. Und die Message dahinter ist halt wirklich sehr schön, weil sie auf eine Diversitätsgeschichte rausläuft, ne? Also es geht darum, dass sie sich vom Subjekt des Mannes mehr oder weniger, also so habe ich es interpretiert im ersten Gucken, ich habe da jetzt auch nicht großartig weitergelesen, aber sie distanziert sich so ein bisschen als Subjekt des Mannes und sagt, sie ist ihr eigener Mensch und ist auch nun überhaupt nicht das Pop-Klischee und so. Und deswegen finde ich das sehr schön. Die ganzen anderen Geschichten mit Israel und so weiter. Ich habe mich dazu entschlossen, bei Israel mir selber keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie diese Konflikte dort gelegen sind, wer schuld ist und wer nicht, weil ich muss mir einfach eingestehen, dass ich nicht genug Ahnung davon habe, um mir ein Urteil anzumaßen. Ja. Und deswegen klammere ich das da in dem Moment aus und freue mich einfach mal wieder, dass der European Song Contest eine politische Nachricht zum Thema, wie nennt es die AfD immer, der linksversifften grünen Gutmenschen oder so, so quasi konträr zu dem Thema. Und das freut mich immer sehr, weil jeder Mensch ist wertvoll und muss nicht unterdrückt werden. Nee, und deswegen hat mich das sehr gefreut. Ich glaube, nach Conchita Wurst war sie, glaube ich, dann auch die erste Siegerin, die dann wieder so ein politisches Thema auf der Agenda hatte.
Ja, das hört sich gut an. Und wie hat Deutschland abgeschnitten?
Vierter Platz sogar, also erstaunlich gut.
Vierter von unten oder wirklich vierter?
Vierter Platz von oben. Sehr gut, ich glaube sogar nur um 2 Punkte weniger als Österreich. Also ich glaube 340 zu 342, also sehr knapp am Treppchen sogar vorbei. Ein ziemlich guter Erfolg, also sehr großer Erfolg, würde ich sogar sagen. Ich glaube, der letzte Sieg war Lena Meyer-Landrut in 2011 oder so.
Stimmt.
Die Castingshow von Stefan Raab, die er da gemacht hat und dann mit Lena Meyer-Landrut da ziemlich erfolgreich gewesen ist.
Ja.
Insofern, ja, gute Sache. Er selbst ist so ein, ich würde es als typisches Singer-Songwriter-Ding einschätzen.
Cool.
Gut. Ja, okay. Bin mal gespannt, ob wir jetzt echt hier von euch einen über den Deckel bekommen und sagen, hört auf mit der Scheiße, wir wollen das nicht hören. Aber ja, das ist so viel dazu. Und ich habe mein Handy repariert. Yay! Ich
habe ein Display getauscht. Du hast ein Display, ja. Stimmt. Das war ja eine größere Operation am offenen Herzen, die du da gemacht hast.
Ja, im Prinzip schon. Also das war eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Also ich mag das einfach unheimlich gerne, zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Das ist so eine Charaktereigenschaft von mir, würde ich jetzt mal behaupten. Sei es jetzt technische Dinge oder andere. war sehr spannend, das Handy aufzuschrauben und zu gucken, welche Bauteile drin sind. Also ich meine, grundsätzlich kenne ich die ja vom Computer, weil ich auch durchaus schon häufiger mal einen Computer aufgeschraubt habe oder auch einen Laptop. Aber bei einem Handy noch nie. Und deswegen war das auch meine Motivation bei dem Gerät, das in der Neubeschaffung nur um die 100 Euro gekostet hätte, auch tatsächlich nochmal das Display zu tauschen. Also wirtschaftlich war es definitiv nicht, aber eine schöne Erfahrung war es.
Sehr gut.
Worüber sprechen wir? Das Display leider nicht so gut. Aber das ist ein anderes Thema.
Ist das so ein altes, was noch mit Druck arbeitet?
Nein. nicht kapazitives, sondern ein... Na egal. Gut. Jetzt muss ich mal weiter gucken hier. Football.
Genau, worüber sprechen wir heute?
Worüber sprechen wir heute? Ach du Scheiße, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ne? Da sieht man mal wieder, wenn ich mal hoste hier, geht alles unter die Räder. Wir quatschen kurz über die Panthers und dass da wahrscheinlich der Besitzer so langsam feststeht, denn die Panthers stehen ja zum Verkauf. Dann haben wir ein paar Injury-Nachrichten, teilweise gute, teilweise nicht so gute. Dann haben wir ein paar Suspendierungen, die wir abarbeiten müssen, beziehungsweise eigentlich nur eine. Mhm. Und ja, dann haben wir nochmal Ruben Foster als Thema, den Linebacker der 49ers, der ja auch ja mit seiner Domestic Violence, also häuslichen Gewalt und anderen, Straftaten, sind das Straftaten? Das ist in Amerika nicht immer so ganz einfach. Ja, doch, das sind Straftaten, ja, ne?
Doch. Mhm.
Genau. Mhm. Genau, und dann habe ich noch zwei, drei nette Stats, die ich am Ende nochmal reinwerfen wollte.
Das wollte ich hören.
Gut. Ja, wollen wir mal direkt einfach mit den Panthers anfangen?
Gerne, ja. Ich hatte das gar nicht so mitbekommen, dass das da sich schon finalisiert.
Ja. Ja, finalisiert ist auch noch zu früh. Es ist irgendwie alle zwei Wochen kommt immer so eine neuer Bericht raus, dass irgendwie der und der Bieter quasi im engeren Kreis ist und dass sich da irgendwie ein bisschen was ändert und so weiter. Und jetzt kam wieder was raus. Ich glaube, hat das Pro Football Talk berichtet. Nee, Jason Nakanfora hat das bei CBS berichtet, dass David Tepper wohl der wahrscheinliche neue Besitzer sein wird, beziehungsweise dass es darauf zuzulaufen scheint. Mhm. Und es könnte sogar nächste Woche, beziehungsweise wenn ihr vielleicht hört, schon diese Woche finalisiert sein.
Okay. Der ist auch so ein, ich hatte es nur mal kurz nachgeguckt, so ein Hedgefondsmanager, also ein klassisches Berufsprofil, um ein Footballteam zu übernehmen.
Sehr sympathisch.
Und war irgendwie auch Minority Owner bei den Steelers, das wusste ich auch nicht.
Ah, stimmt, ja, genau, du hast recht.
Ja,
also ja stimmt. Hm.
Der absolute Klassiker eigentlich, ich habe eigentlich relativ wenig jetzt gehört, ob das jetzt alles nur so ein bisschen aufgeblasene Luft war mit dem P. Diddy und Steph Curry Plan, ja, die Panthers zu übernehmen, aber da hat man ja dann eigentlich nie mehr was gehört. Es war dann dieser Tepper, der es jetzt vielleicht werden könnte, und der andere, von dem ich den Namen wieder vergessen habe.
Navarro.
Genau.
Ben Navarro.
Ja.
Der ähnlich sympathisch, wenn nicht sogar noch eine Spur unsympathischer ist. Also ich habe da nur mal so ein bisschen recherchiert, wie er zu seinen Milliarden gekommen ist. Und bei ihm war es dann wohl eher so, dass er faule Kredite aufgekauft hat und diese eingetrieben hat bei in Verzug geratenen Schuldnern, nennt man das dann so? Ja. So, ich weiß nicht, in welcher Art und Weise. Ich weiß nur, dass es auch ein bisschen shady war, also dass es nicht so ganz nett gewesen ist, was er gemacht hat, ob das jetzt so wirklich mit Gewaltandrohung war oder einfach nur mit massivem Druck oder so, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wirkt es nicht sehr, sehr schön, und jetzt so ein Hedgefonds-Manager ist jetzt auch nicht unbedingt so die Kategorie Besitzer, die man sich unbedingt mehr in der NFL wünscht, weil die sich ja in der Regel nicht unbedingt als besonders progressiv erweisen.
Nee, der reiht sich, wie gesagt, leider ein in die ewig lange Liste der weißen, reichen 2% aus Amerika, die eben in der Lage sind, so ein Sportteam zu kaufen.
Ja. Ja, nee, du hast schon recht. Und diese Geschichte mit Diddy und Steph Curry, diese Interessensgemeinschaft, ich glaube, da ist überhaupt nichts draus geworden. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Angebot vorgelegt haben. Selbst das wurde nie berichtet, glaube ich. Mhm. Es sei denn, oder ich hätte es halt verpasst. Also ganz am Anfang gab es halt das Video von Diddy, in dem er gesagt hat, so, hey Leute, ich würde das Team gerne kaufen. Ich würde auch minimal dafür sorgen, dass wir jede Halftime eine gescheite Halftime-Show haben. Und Steph Curry hat sich dann, glaube ich, auch eingereiht. Colin Kaepernick, noch einige andere Stars. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch auch nur ansatzweise so ein paar Schritte vorwärts gemacht hat in diesem Verfahren, das man offensichtlich hat, wenn man ein Team kauft.
Ja. Und der Preis bleibt jetzt bei den knapp 3 Milliarden oder 2,5 Milliarden insgesamt Range?
Tatsächlich ist es wohl so, dass es günstiger weggeht als gedacht.
Okay.
Ben Navarro hätte wohl so um die 2,5 Milliarden geboten, Dollar, so wie es hier berichtet wird. Aber wie hieß er jetzt?
Tepper. David Tepper,
genau. Beliebter war bei der NFL, wird er wohl den Zuschlag kriegen, beziehungsweise die anderen NFL-Owner hätten dann wahrscheinlich dem Ben Navarro nicht den Zuschlag gegeben. Dementsprechend muss dann der alte Besitzer der Panthers Richardson, glaube ich, ne?
Ja,
ja, genau. Für weniger Geld verkaufen. Also damit ein Team gekauft werden kann, muss es ja von zwei Drittel der anderen Besitzer aus der NFL quasi, die müssen dem Verkauf zustimmen quasi. Dementsprechend können die da auch durchaus Einfluss drauf üben.
Es ist ihm auf jeden Fall zu gönnen, dass er ein bisschen weniger bekommt, der Richardson. Was ja auch immer interessant war, war immer wieder dieses Gerücht, Peyton Manning käme vielleicht irgendwie auch mit in das Team. Aber ist jetzt wohl auch so, wie man liest, nicht der Fall, dass Peyton Manning sich da irgendwie in so ein Konsortium mit einkauft oder einschleust, um da dann auch einer der Eigner oder Minderheitseigner zu werden.
Ich glaube, dass Peyton Manning eher
New Orleans kaufen will.
Ja, ich glaube, der will ein größeres Stück vom Kuchen haben. Der will, glaube ich, kein Minoritätsbesitzer werden, sondern so die Stimme angeben quasi, ne? Ja. Und dafür musst du ja mindestens 30% des Kaufpreises, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, selber an Cash quasi stellen können. Ja. Das wären dann in dem Fall 620 Millionen oder so. Und ich habe gerade mal geschaut, Peyton Manning hat in seiner NFL-Karriere 250 Millionen verdient. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Tacken mehr.
Ja gut, aber ein paar Euro hat er vielleicht auch schon ausgegeben, wenn er sich bei Papa John's eine Pizza zum verbilligten Preis bestellt hat.
Es ist halt die Frage, wie viel er tatsächlich dann neben dem Platz verdient hat durch Endorsement-Deals und wie er das Geld angelegt hat und wie viel er davon selber ausgegeben hat, das wissen wir jetzt nicht so in dem Moment. Kann man bestimmt auch irgendwo in der Forbes-Liste nachschauen, aber da habe ich jetzt gerade nicht so einen Bock drauf.
Schade.
Ja. Nee, also insofern, Peyton Manning könnte mir vorstellen, dass, also es wird ja häufig gesagt, dass er das Ziel hat, selber ein Team irgendwann mal zu haben. Was daraus wird, wir werden sehen. Ist natürlich irgendwie auch schon naheliegend, ne, dass er als Peyton Manning, der schon auch immer so als Coach galt, ne, dann auch das mal so irgendwie vorhat, aber naja, wir werden sehen. Ja. Okay, weiter im Text. Dann gehen wir erstmal zu den Verletzungsnachrichten über. Fangen wir erstmal mit einer schönen an, oder vermeintlich schön, sag ich mal. Andrew Luck soll wohl im Training Camp werfen können. Das ist so wie ein
diese News, die hört sich schon so schlecht an, dass sie überhaupt gar nicht gut sein kann.
Ja, das, ich meine, ich will ja auch nicht ohne Grund die Wörter werfen, soll wohl werfen können. Das ist durchaus gewollt, dass das so in einem unsicheren Status kommentiert wird. Denn im letzten Jahr hat es das auch schon so geheißen. Und dementsprechend muss man durchaus vorsichtig sein. Ne? Man weiß nicht genau, was daraus wird.
Ja, also Andrew Luck hat, also Frank Reich, der neue Head Coach, ja, der aus Philly gekommen ist, ist absolut überzeugt davon, dass Andrew Luck fit sein wird. Er sagt, der Plan von Andrew Luck wieder zurückzukommen, da ist Andrew Luck auf jeden Fall voll im Soll, da wird nichts passieren. Das Problem ist halt einfach, dass Andrew Luck, das ist eine schöne Statistik auch, seit dem 1. Januar 2017 keinen Football mehr geworfen hat, aufgrund eben der Verletzung und der Rehabilitationszeit. Und wenn man das jetzt mal, wir haben ja vorhin über den HSV gesprochen, fiel mir direkt ein, die haben ja diese komische Uhr, seit wann sie nicht abgestiegen sind. Es wird Zeit, dass Indianapolis sich so eine Uhr anschafft im Stadion, weil es sind mittlerweile 497 Tage, seitdem Andrew Luck keinen Football mehr geworfen hat. Und nicht das schlecht. Als Franchise-Quarterback ist, ja, verdammt, verdammt unschön.
Ja, das bringt auch wirklich einige Fragen mit sich, ne? Also die Frage ist, kann er überhaupt dieselbe Werfmechanik, die er vorher hatte, funktioniert die überhaupt noch nach der Schulter-OP? Muss er sich die irgendwie vielleicht umgewöhnen? Und dann natürlich die Frage, die darauf folgt, ist die, kann er es danach genauso gut, ne?
Kann er es, also ich glaube, Andrew Luck ist so ein Typ, ich glaube, bei dem ist das schon so ein Fleisch- und Blut-Ding, das ist diese Wurfmechanik, wenn er wirklich keine Schmerzen mehr hat, ist bei ihm einfach in ihm drin, da muss er, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Die Frage ist einfach nur, wie sicher fühlt er sich auch? Hat er jedes Mal wieder Angst, dass wenn er auf die Schulter fällt etc., dass da wieder was kaputt geht? So ultra vorsichtig, wie die Colts ja auch mit ihm umgegangen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass er auf einem guten Weg ist und dass das funktionieren kann, auch wieder den Football so zu werfen, wie wir es von ihm gewohnt sind. Aber wie selbstbewusst kann er spielen? Weil sein Spiel war ja auch immer davon geprägt, dass er extrem selbstbewusst war, extrem lange in der Pocket war, den Pass Rush im Grunde genommen komplett ausgeblendet hat, weil er gesagt hat, okay, ich warte bis zum allerletzten Millisekunde und wenn ich danach gehittet werde, ist egal. Hauptsache, der Receiver hat Zeit, sich freizulaufen. Das ist halt so die Frage, kann er diesen Spielstil einfach weiterführen? Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Andrew Luck jetzt, wenn man jetzt überlegt, 497 Tage auch weg ist. Die Colts haben mit Jacoby Brissett im letzten Saison verdammt gut gespielt unter Pagano, der ja nicht mehr wirklich kein guter Coach mehr war am Ende. Und jetzt haben sie die O-Line ja nochmal sehr stark verstärkt im Draft und der Free Agency. Ich kann mir vorstellen, dass auch Jacoby Brissett jetzt nochmal einen Schritt nach vorne macht und vielleicht sogar auch Andrew Luck ersetzen kann, zumindest zu Beginn, weil wir haben jetzt Mitte Mai. Es ist verdammt, also für mich sieht es einfach nicht sehr gut aus für Andrew Luck.
Ich muss sagen, zum einen verdammt gut. Das hätte ich jetzt erstmal angezweifelt, dass die Colts letzte Saison, beziehungsweise dass Brissett letzte Saison verdammt gut gespielt hat. Den Umständen entsprechend, ja, das würde ich dann, glaube ich, passend finden.
Nee, ja, Jacoby Brissett, vergleicht ihn mal mit den anderen. Im Grunde war er ein Rookie, der hat für New England ein Spiel gemacht. Mhm. In der Saison davor, oder war das in der gleichen Saison?
Zweieinhalb in der Saison davor.
Ja, stimmt. Ja. Genau, 2,5 Spiele in der Saison davor,
eins gewonnen und einmal keinen einzigen Punkt erzielt, ne?
Genau, ja. Aber das war jetzt nicht seine Schuld unbedingt, aber und dann hat er bei Indianapolis mit einem der schlechtesten Teams vom Kader her, muss man wirklich sagen, wirklich Siege geholt, wovon man nicht ausgehen konnte. Und hat da teilweise wirklich sehr, sehr gut gespielt und auch Winning Drives gehabt zum Ende des Spiels. Also Jacoby Brissett ist auf jeden Fall ein Spieler, der, je länger er, glaube ich, auch in dem System ist, und Frank Reich ist mit Sicherheit auch ein super Coach für ihn, da aufblühen kann. Und die O-Line, die jetzt verstärkt wurde, tut natürlich Jacoby Brissett auch gut. Aber klar, ich hoffe natürlich auch, so sehr ich auch Brissett mag, dass Andrew Luck zurückkommt, aber ich weiß es nicht. Also ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was das bedeutet.
Du hast absolut recht, es ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, wenn Andrew Lucks Karriere weitergehen wird sie, glaube ich, dieses Jahr weitergehen. Ich kann mir halt schwer vorstellen, dass du wirklich anderthalb Jahre an einer Verletzung rumlaborierst und die dann nicht ausgeheilt ist oder die Sache gelaufen ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar, das ist richtig. Also wenn er jetzt nicht zurückkommt, dann ist es schon so ein bisschen vorbei.
Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Natürlich kann es auch immer noch irgendwie sich in die Richtung entwickeln, aber es hört sich im Moment tatsächlich ganz gut an. Chris Ballard hat sich auch sehr optimistisch gezeigt und auch so ein bisschen selbstironisch, weiß ich nicht, aber er hat auch gesagt, okay, er kann verstehen, dass die Fragen kommen und dass der Glaube nicht so richtig da ist, weil halt selbst der Besitzer Ursay im letzten Jahr gesagt hat, dass Luck auf jeden Fall noch zurückkommen wird. Dementsprechend ist die Glaubwürdigkeit da ja schon durchaus angegriffen, aber eins muss man sagen, Chris Ballard, der GM der Colts, macht im Moment einen ziemlich guten Job, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, finde ich. Also auch die ganze Geschichte, wie er die Absage von Josh McDaniels gehandelt hat, der dann ja entschieden hat, doch bei den Patriots zu bleiben. Ich finde, der geht sehr gut mit den Medien um.
Ja, definitiv. Die Josh McDaniels-Sache hat er sehr, sehr gut geregelt. Auch wenn er sich da, wie gesagt, am Ende nicht so ganz verkneifen konnte. Noch so einen kleinen, aber das muss man ihm auch wirklich zugestehen in der Situation, dann noch so eine Spitze abzufeuern. Nee, macht er auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, ich hoffe es einfach sehr für Andrew Luck, weil ich ihn sehr, sehr mag als Quarterback, dass er zurückkommt.
Definitiv. Also es ist wirklich einer der sympathischsten Spieler in der NFL, möchte ich mal sagen. Es gibt auch immer diesen schönen Zusammenschnitt von den Videos, wo er gesackt wird oder gehittet wird und dann am Ende sagt so zu dem Spieler, der ihn umgerannt hat, so Mann, das war ein guter Hit oder so und da hast mich echt erwischt. Und wirklich so ein sehr grundsympathischer Typ. Also nicht schlecht. Ich drücke ihm die Daumen.
Ich drücke ihm auch die Daumen. Bei einem anderen Spieler, der ja im Grunde genommen sein Spiel an dem von Andrew Luck auch so ein bisschen orientiert, habe ich jetzt noch gelesen, Carson Wentz, von dem wir auch häufiger mal gesprochen haben in Bezug auf seine Kreuzbandverletzung. Da hat Doug Peterson gesagt, und das ist eigentlich noch eine schlechtere Aussage als bei Andrew Luck, dass Wentz ready sein wird, wenn er ready ist. Das heißt natürlich im Grunde genommen überhaupt nichts, beziehungsweise zwischen den Zeilen heißt das im Grunde genommen, er wird auf jeden Fall nicht für das erste Spiel Woche 1 gegen Atlanta in meinen Augen fertig sein oder ready sein.
Ja.
Denn wenn der Head Coach sagt, er ist ready, wenn er ready ist, also dann würde ich mich eher freuen, wenn er sagt, so wie bei Andrew Luck, also unser Plan ihn fertig zu haben für Runde, für Woche 1 steht und er ist voll im Soll.
Das stimmt. Ja, es ist durchaus klar, man würde sich als Philly-Fan was anderes erhoffen. Die Verletzung war natürlich auch schwer. Der hat sich ja nicht nur das Kreuzband gerissen, sondern ich glaube auch noch andere Bänder im Knie oder ein anderes Band. Ich glaube der LCL, ich weiß jetzt leider nicht genau, was das ist.
MCL.
MCL? Nicht, ich meine LCL gelesen zu haben. Aber MCL kann natürlich auch sein. Und da waren die Prognosen so 9 bis 12 Monate Heilungszeit. Bei einem klassischen Kreuzbandriss ist, glaube ich, liegt die Prognose bei 6 bis 9 Monaten, also schon etwas krasser. Und wann hat er sich das Kreuzband gerissen? Das war im Dezember, ne?
Gegen die Rams? Na, nee, ich glaube, das war im November. Ich glaube, Nick Foles hat 4 Spiele gemacht.
Ah, im Dezember hat er sich operieren lassen, so war das.
Ja, genau.
Dementsprechend, klar, wenn man da 12 Monate draufpackt, dann wird es sehr schwierig. Und dann hat er sich auch noch nicht mehr richtig Zeit gehabt, quasi warm zu spielen, wenn die Saison quasi im letzten Monat ist. Insofern muss man da durchaus abwarten und hoffen und kann auch die Zurückhaltung verstehen. Nun ist es aber halt auch so, dass die Eagles in der Backup-Quarterback-Situation ja relativ komfortabel sind und dementsprechend für das Team, das ja vielleicht auch gar nicht mal unbedingt sehr schlecht ist.
Nee, zumindest in der Division, weil die Division sich einfach nicht so krass verstärkt hat bis jetzt, abgesehen vielleicht so ein bisschen von den Giants, die sich vielleicht konsolidieren können, aber sowohl Washington als auch Dallas sind in meinen Augen eher einen Schritt nach hinten gegangen, ja, als nach vorne.
Das würde ich jetzt so spontan auf jeden Fall auch sagen. Und bei den Giants bin ich mir halt auch nicht so sicher. Erstaunlicherweise dürfte es tatsächlich eine leichtere Division sein in diesem Jahr. Ja. Nachdem wir sie ja auch im letzten Jahr ziemlich stark eingeschätzt haben. Zwar teilweise auch nicht ganz akkurat, aber schon.
Naja, der Super Bowl-Sieger kam aus der Division.
Ja, das stimmt.
Aber schon richtig gemacht, Christian.
Ja. Anführungsstrichen richtig gemacht, ne? Ja, nee, du hast recht. Aber ja, Carson Wentz ist auf jeden Fall nochmal eine spannende Geschichte, wie sich das weiterentwickelt und auch eine Geschichte, über die wir wahrscheinlich ein paar Mal reden werden. Naja, oder wir entscheiden uns jetzt, dass wir nur nochmal das ansprechen, wenn sich eine substanziell andere Nachrichtenlage entwickelt. Ich weiß es nicht.
Ja, wenn wir uns da jemals nochmal dran erinnern können, dass wir das jetzt festgelegt haben, dann können wir das gerne machen, ja.
Ja, aber dafür bist du doch da. Du hast doch so ein gutes Gedächtnis.
Okay, alles klar. Gut. Ich weiß es, abgespeichert.
Mental Note. Sehr gut. Okay, dann hatten wir eine halbwegs verletzungskollidierende Nachricht. Kobe Fleener, der Tight End von den Saints, wurde entlassen, nachdem er jetzt 2 Jahre dort gespielt hat und nicht so richtig überzeugen konnte und vor allen Dingen auch starke Gehirnerschütterungsprobleme hat. Ich meine, ich hätte gelesen, dass er jetzt immer noch unter den Folgen der Gehirnerschütterung leidet, beziehungsweise sie rehabilitiert. Und er hat, glaube ich, die letzten 4 Spiele hat er im letzten Jahr verpasst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Mindestens 4. Hm. Wenn ich sogar, er hat, glaube ich, zu Beginn der Saison auch schon was aussetzen müssen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Das ist schon krass. Also, das ist auch so eine Sache, wo ich mir dann, glaube ich, als Spieler überlegen würde, okay, wenn ich jetzt ein halbes Jahr oder länger schon damit zugange bin, mir eine Gehirnerschütterung, mich davon zu regenerieren, ob ich dann noch weiter Football spielen sollte, wäre eine Frage, die ich mir stellen würde.
Definitiv. Wobei ich jetzt auch schon gelesen habe, dass er schon wieder gerne geklärt werden möchte. Also er möchte eigentlich wieder auch den Weg zurück finden. Er arbeitet daran, wieder sozusagen von den Doktoren als spielfähig eingestuft zu werden. Das ist natürlich schon eine extrem interessante Geschichte, weil wenn es wirklich so stimmt mit den Gehirnerschütterungsproblemen, die er hatte und auch bei Indianapolis, wo er zuvor gespielt hat, hatte er auch schon die eine oder andere Gehirnerschütterung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann ist das verdammt viel für einen jungen Spieler, einen jungen Thailand, im Grunde genommen eigentlich nicht zu vertreten und auch wieder eine Frage der Liga, wenn sie wirklich das Problem der Gehirnerschütterung oder Bekämpfung Gehirnerschütterung oder Gehirnerschütterung generell zu verringern im Sport, da müsste die Liga dann auch was machen. Also quasi unabhängige weitere Ärzte heranziehen, die das eben nochmal untersuchen, nochmal die Geschichte angucken des Spielers und dann sagen, es tut mir leid, aber es geht nicht. Und dann eben wäre schön, wenn es dann einen finanziellen Topf irgendwie gäbe, der eben diese Spieler, die nicht mehr von der Liga eingesetzt werden, wo die Liga sagt, das geht nicht mehr, eben dann nochmal finanziell entlastet werden. Das wäre wär eine schöne Sache, weil man kann nicht das Thema Gehirnerschütterung so angehen, wie die Liga das macht und einfach Milliarden in die Forschung stecken, was auf der einen Seite auch gut ist, aber dann eben andere Spieler immer wieder weiterspielen lassen, die dann eben häufig von irgendwelchen Teamärzten wieder das Okay bekommen, wo man sich eben fragen muss, gut, inwieweit ist der Teamarzt da objektiv, wenn er einen Spieler wieder aufs Feld schickt?
Sind das die Teamärzte, die die Spieler von den Concussions clearen, also freischreiben, gesund schreiben?
Auch. Also ich meine, es gibt ja auch diese unabhängigen Neurologen, die da mitarbeiten, aber wie sehr die wirklich Macht ausüben können, das haben wir in der letzten Saison gesehen, als diese wunderschönen blauen Zeltchen aufgebaut wurden. Und je wichtiger der Spieler war, à la Russell Wilson, die sind halt mal reingegangen, haben sich kurz die Schuhe gebunden und sind wieder rausgegangen. Also inwiefern die überhaupt was zu sagen haben, bezweifle ich stark.
Ja. Ja, das Problem ist halt grundsätzlich, dass es halt immer noch so unglaublich unerforscht ist, diese speziell CTE-Geschichte, dass man halt nicht sagen kann, okay, der hat jetzt irgendwie so und so viele Gehirnerschütterungen gehabt, so wo zieht man die Grenze? Ne? Man hat halt noch keine wissenschaftlichen Daten dafür, um eine Grundsatzentscheidung zu treffen da. Ne? Und ich denke mal, das ist das Hauptproblem, das die NFL im Moment hat, in Bezug jetzt auf Fälle wie Kobe Fleener oder auch, ich glaube, Josh Rosen. Ich glaube, Josh Rosen hat da irgendwie auch 2 oder 3 Gehirnerschütterungen in seiner College-Karriere schon gehabt. Man weiß halt irgendwie immer noch überhaupt nicht so genau, welche Gehirnerschütterungen schädlich sind und welche nicht. Ne? Und da ist es halt wirklich problematisch. Was du eben angesprochen hattest, dass die Spieler quasi aus dem Topf noch Geld kriegen, das tun sie. Wenn du, also Kobe Fleener, wenn er jetzt kein Team finden sollte, würde er aus dem Benefits-Topf der Teams quasi noch einen Injury-Settlement bekommen, das aber halt nicht ansatzweise in der Höhe des Vertrages ist, den er vorher unterschrieben hat. Das ist meistens so um 1 Million. Wie das sich genau berechnet, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn du quasi als Spieler aus dem Vertrag entlassen wirst und mit einem Failed Physical, das heißt als verletzt oder als nicht footballspieltauglich entlassen wirst, dann wirst du halt für ein Jahr, kriegst du so um 1 Million an Gehaltsvorzahlung quasi.
Genau, ja, aber ich meine halt wirklich so nochmal von der Liga, ein eigener Pott, der die Spieler, vor allen Dingen die Spieler, die ihre Karriere beendet haben schon vor ein paar Jahren, die müssen ja immer wieder quasi dagegen vorgehen oder klagen und auch eben die Spieler, die jetzt früh schon in ihrer Karriere rausgeworden oder nicht mehr zugelassen werden zum Sport, dass die eben nochmal eine extra Entlohnung bekommen, dass sie einfach auch den Weg wieder zurückfinden aus dem Profisport in einen anderen Bereich oder generell dafür einfach entschädigt werden. Mhm. Weil die Liga nimmt damit Geld ein dafür, dass die Spieler sich eben dem Risiko aussetzen. Klar, man kann immer sagen, jeder Spieler macht das auch selber für sich, das ist seine eigene Entscheidung, aber die Liga verdient einfach Milliarden daran und deswegen ist es in meinen Augen, wäre es nur fair, diese Spieler dann auch daran teilhaben zu lassen. Das ist,
Ja, das stimmt. Das ist durchaus ein großes Problem und auch ein Problem, das weiterhin ein häufiger Thema sein wird. Vielleicht nicht unbedingt nur bei uns, aber auf jeden Fall generell in der Twitter-Sphäre oder in der NFL-Twitter-Sphäre. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, ne? Gerade wenn es jetzt weitergeht mit der Forschung, wenn da neue Erkenntnisse kommen. Das ist ja auch immer ungefähr so einmal im Jahr gibt es immer wieder eine neue Erkenntnis von irgendwelchen Forschern. Wir werden sehen, wie es da weitergeht.
Ja.
Okay, von Kobe Fleener gehen wir zu Malik Collins, der Defensive Lineman der Dallas Cowboys. Hat sich den Fuß gebrochen?
Ja.
Hat
er nicht?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Gebrochenen linken Fuß, genau. So ist das halt. Auch in den OTAs kann man sich schwer verletzen. Das Timetable für ihn ist es jetzt so 3 Monate. Also insofern alles halb so wild will ich nicht sagen, aber es ist keine Season-Ending-Geschichte. Wenn er sich jetzt das Kreuzband gerissen hätte, wäre es eine ganz andere Geschichte. Optimal ist es aber sicherlich trotzdem nicht.
Nee, definitiv nicht, weil die Cowboys ja einfach zu viele wichtige Spieler momentan verlieren. Sie sind einfach sehr, sehr dünn aufgestellt in der Defense. Es gibt ja immer jedes Jahr ungefähr 300.000 verschiedene Stats, was es bedeutet, wenn Sean Lee wieder seine standardmäßigen 3-4 Spiele in der Saison verpasst. Jetzt haben sie, wir haben schon häufiger drüber gesprochen, in der Offense ein paar Spieler verloren, die wichtig sind fürs Team, jetzt eben in der Defense. Ich habe jetzt noch kurz gelesen, dass Jonathan Hankins vormals bei den Colts letzte Saison, davor bei den Giants, der Defensive Tackle, jetzt auch bei den Cowboys im Gespräch ist, eben einfach da, um Lücken zu füllen, weil die Cowboys haben extreme Lücken in ihrer D-Line und auch im Linebacking-Core und wird im Grunde genommen immer schwieriger für die Colts, für die Cowboys, auch nur annähernd dahin zu kommen, wo sie letzte Saison waren, und das war auch ja Mittelmaß. Mhm.
Ja, America's Team, ne? Es ist auch durchaus die Frage, ob der Titel irgendwann mal weggehen wird, aber ich vermute, dass der so Teil der Identität der Cowboys geworden ist.
Ja, solange der Owner weiterhin Cowboy-Stiefel trägt, wird bleiben,
schätze ich. Ich meine, ich habe das neulich mal gesehen in der Dokumentation, dass also NFL Films Production war das. Ich glaube, das haben die in den 70ern, ist das quasi von einem teaminternen Videozusammenschneider, Reporter, Kommentierer. Oh Gott, tolle Berufsbezeichnung. aber jemand, der das, der quasi so einen Saisonrückblick kommentiert hat, quasi.
Zusammengeschnitten?
Also jemand hat es zusammengeschnitten und er hat es kommentiert. So. Und er hat das, die Cowboys halt quasi America's Team genannt, und seitdem ist das so als Begrifflichkeit fest gewesen, weil die wohl auch das erste Team waren, die so einen Rückblick auf die Saison selber produziert haben und damit auch durchaus an Popularität gewonnen haben damals. Also insofern die Cowboys schon wegweisend, ne? Ich glaube, die waren auch das erste Team mit Cheerleadern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, großartig.
Ja, und also da wussten sie zumindest damals, wie man sich beliebt macht.
Ja, die wissen ja auch, wie man sich in Szene setzt einfach. Das kann man ja nicht absprechen, aber es fehlt halt einfach jetzt seit sehr vielen Jahren einfach der sportliche Erfolg. Und es wird nicht besser jetzt mit der Verletzung und mit den Abgängen, Witten, Des Bryant etc. pp., dem ganzen Salary-Cap-Gedöns, was sie da auf der Liste haben, das ist einfach keine schöne Situation.
Und Dak Prescott braucht ja im nächsten Jahr, oder ja, nicht unbedingt im nächsten Jahr, aber er wird auch in näherer Zukunft einen neuen Vertrag brauchen, ne?
Ja, aber da wurde ja schon gesagt zu Dak Prescott, er wird bekommen, was er verdient. Also wird die nächste Saison, die nächste Saison wird natürlich für ihn da extrem wichtig, sich da reinzuspielen in einen neuen Vertrag.
Ja, also noch ist halt nichts dringend, ne? Also er ist dieses Jahr noch unter Vertrag, im nächsten Jahr auch noch. Danach, wie das halt für einen Franchise-Quarterback ist, man könnte auch ins nächste Jahr noch ohne Vertrag reingehen und dann ihn zur Not franchisen. Wenn man sich halt noch nicht so sicher ist, ist er jetzt so ein Top-Quarterback oder halt eher dieses zweite Level, was halt so ein Ryan Tannehill quasi ist, das dürfte dann jetzt mittlerweile mit der ganzen Inflation, die wir im Cap haben, dann so bei vielleicht um die 22 Millionen, 23 Millionen liegen, oder ist er doch eher in der Reichweite von Aaron Rodgers, der, ich schätze mal, so um die 32 Millionen bekommen wird, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und unten haben wir dann dort Matthew Stafford mit, ich glaube, 27,5 Millionen, oder ist er dann irgendwo dazwischen? Wir werden sehen. Also,
ja, es wird nicht so ganz zumindest einfach. Er hat Tony Romo verdrängt, und das muss er halt irgendwann jetzt auch nochmal, nicht nur in der Saison, in der er ihn verdrängt hat aufgrund der Verletzung von Tony, muss er ihn jetzt halt irgendwann auch mal ersetzen. Mhm. Und der dicke Vertrag, der wartet halt dann in der Regel halt auch nur, wenn er wirklich nächste Saison wirklich sehr, sehr gut spielt und die Cowboys zumindest mal in die Playoffs bringt. Andernfalls, wird es halt schwierig, auf einfach nur für ihn beziehungsweise seine Agenten da wirklich ein Maximum-Deal rauszuholen.
Ja, ist ja auch die Frage, also kriegt dann Jimmy Garoppolo-Vertrag, ne? Oder halt, ja, wird er unter Beweis stellen müssen, ne? Aber wir werden sehen, das ist auf jeden Fall nicht unspannend. Verdammt, jetzt hätten wir eigentlich eben, wo wir über Kobe Fleener gesprochen hätten, hätten wir auch über Mark Ingram reden können, das wäre so thematisch. Siehst du, ich bin als Host nicht so geölt.
Ja, du, das ist alles in Ordnung. Ich hätte auch noch zwei, drei Sachen, die ich hätte noch reinwerfen können, aber...
Ja, mach mal.
Ich habe gedacht, sag erst mal mit Mark Ingram, dann können wir vielleicht über was anderes sprechen.
Mark Ingram wurde für 4 Spiele gesperrt, aufgrund eines, einer positiven Dopingprobe, bei der er, wie es mittlerweile relativ üblich zu sein scheint, sehr emotional angefochten hat, dass sie mehr oder weniger Quatsch ist. Ich glaube, das ist dann am Ende ein, wie heißt nochmal dieses Mittel, das gegen ADHS ist?
Ritalin?
Ja, und dann der amerikanische Begriff dafür. Ich glaube, dass er darauf positiv getestet wurde. Weißt du das zufällig?
Nee, ich weiß jetzt nicht genau. Warum nimmt er das? Welchen?
Ja, also wie gesagt, es ist halt erlaubt, wenn man halt unter ADHS oder so leidet, aber halt eben nicht, wenn man nicht darunter leidet. Und ich glaube, er hat sich darauf berufen und das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Er hat es auf jeden Fall auch angezweifelt beziehungsweise darüber verhandelt. Die Verhandlung wurde abgelehnt, also ist das für 4 Spiele gesperrt. Ist für ihn sehr suboptimal, weil er auch in einem Vertragsjahr steht, also gerne einen neuen Vertrag hätte und die Saints sich noch nicht mal so ganz sicher sind, ob sie ihn behalten wollen. Oder es gab auch Gerüchte, dass sie ihn traden wollten. Also insofern, für Mark Ingram läuft es gerade nicht so ganz so gut.
Definitiv nicht. Alvin Kamara freut sich natürlich darüber. Beziehungsweise ist jetzt ein bisschen böse. Weiß nicht, ob er sich freut, aber das ermöglicht ihm natürlich noch mehr Touches im nächsten Jahr. Und wir hatten ja im letzten Jahr schon ab und zu mal im Zuge auch dieser Peterson-Stories auch Ingram, der sich ein bisschen moniert hatte, dass er eben ja in der einen oder anderen Situation eben nicht aufs Spielfeld gelassen wurde, nicht den Ball bekommen hat, so wie er es eigentlich gewohnt ist in der Offense von Sean Payton. Und das wird ihm natürlich jetzt nicht helfen. Es ist immer schwierig. Es gibt in meinen Augen immer so ein paar Teams, die extrem darauf dann auch reagieren, wenn eben Spieler ja mit einer erwischt werden, gesperrt werden, die dann auch dann nochmal teamintern so ein bisschen diszipliniert werden. Ich bin mal gespannt, wie die Saints das machen werden, ob er dann wirklich in Woche 5 direkt wieder spielen darf oder ob sie ihn dann nochmal so ein bisschen raushalten. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall für ihn nicht gut, wie du es angesprochen hast mit dem Contract hier. Aber was, weil du gerade eben ja auch mit Kobe Fleener das angesprochen hast, mit den Saints insgesamt, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, auch nächste Saison, bla bla, Cowboys, Eagles, ist mir was eingefallen, was wir vielleicht mal so just for fun machen könnten. Mhm. Und zwar, wie mache ich das am besten? Ich frage dich mal, magst du lieber Offense oder Defense?
Offense,
okay. Dann nenn mir die in deinen Augen 3 besten Offenses in der nächsten Saison. Und ich nehme dann die Defense. Ich überlege mir schon mal was.
Ich finde, die Saints haben durchaus eine Chance. Ja. Dann die Patriots, auch wenn ich das so ein bisschen die Befürchtung habe, dass die Patriots nachlassen werden im Vergleich zum letzten Jahr. Zumindest ist die Gefahr da. Es muss nicht unbedingt sein. Also wenn die Patriots was können, dann flexibel, variabel auf neue Umstände reagieren.
Ja.
Und als drittes, tja, die Eagles. Finde ich jetzt nicht so vermessen, ne? Also, ja.
Ja, ist gut.
Na, Jason Peters kommt zurück von seiner Verletzung. Dann hast du Carson Wentz, der ja theoretisch ein Upgrade über Nick Foles sein sollte, der zurückkommen könnte, sollte, wird. Die 3 würde ich nehmen.
Ja, ich hatte jetzt noch an die Packers gedacht, mit Jimmy Graham vielleicht als Möglichkeit.
Durchaus aber auch möglich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Packers entwickeln sich für mich so langsam zu so einem Team und auch Aaron Rodgers, den ich ja, dessen Fähigkeiten ich eigentlich nicht anzweifeln will, weil die so spektakulär sind und so gut, aber irgendwie fehlt mir halt einfach die Konstanz, ne? Also deswegen, also ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den Packers, dass ich sagen würde, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, die lassen zu viel liegen.
Bestimmt. Aber ansonsten mit den Saints, die hätte ich auch als erstes genannt. Deswegen war ich auch drauf gekommen, als wir über Kobe Fleener gesprochen haben, ist mir so im Kopf rumgegangen, dass sie eigentlich extrem gut aufgestellt sind jetzt. Ne? Auch wenn Kobe Fleener jetzt weg ist, klar, die Tight-End-Position ist so ein bisschen vakant noch, aber auch da werden sie halt eine Lösung finden und es reicht ja da in der Offense auch, wenn du da einen mittelmäßigen Tight-End eben reinpackst. Aber ansonsten eben mit dem Receiver-Core Michael Thomas, Alvin Kamara und halt Drew Brees, der halt jedes Jahr an die 5000 Yards wirft etc.
Gerade Thomas hat mich im letzten Jahr unglaublich gut überzeugt. Also der ist nicht nur von der Produktion, auch vom Eye-Test, also vom bloßen Anschauen. Er hat einfach unheimlich viel Freude bereitet. Da kann man schon, ja, es wird eine spannende Offensivabteilung. Ja, wie nennt man das? Aber wird gut werden, denke ich, ja.
Denke ich auch. Also und dann, um es abzuschließen, die Defense ist die 3, würde ich in meinen Augen sagen, ist Jacksonville hat sich auf keinen Fall verschlechtert, ist sogar noch besser geworden, weil sie eben einfach die Core-Spieler halten konnten, die jungen Spieler in der Secondary quasi im Grunde genommen einfach nur besser werden können. Alles andere wäre komisch. An Platz 2 würde ich LA nehmen, die Rams, die sich natürlich auch extrem verbessert haben, aber eben im Gegensatz zu Jacksonville, ich einfach das Backfield von Jacksonville deutlich besser finde. Jalen Ramsey ist besser als Marcus Peters, ist besser als Aqib Talib und auch AJ Bouye ist besser als zumindest Talib als zweiter Corner. Und das drittbeste Team, da muss ich sagen, ich erhoffe mir viel von den Packers.
Okay.
Also es gibt da, klar, du könntest jetzt sagen, die Eagles, die haben jetzt okay gespielt, vielleicht kommen die Giants wieder, die Panthers können vielleicht wieder so ein bisschen zurückkommen zu alter Form. Die Vikings sowieso, ja, aber irgendwie die Packers, die haben jetzt so viel investiert in den letzten Jahren im Draft, in die Secondary, wenn die es halt schaffen, irgendwie den Pass-Rush, der jetzt ja auch nicht so unglaublich schlecht ist bei den Packers, so ein bisschen wieder zu alter Stärke zu bringen, dann können die wirklich ein verdammt gute Defense werden. Das wäre so ein bisschen so, ja, mit den Vikings, Packers, könnte ich mich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so ganz direkt entscheiden, wobei die Vikings natürlich vom Namen her natürlich deutlich stärker sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Packers nächste Saison auch ein bisschen von ihrer Defense getragen werden.
Das ist mutig. Also da bin ich im Moment nicht so überzeugt von, muss ich sagen. Klar, Möglichkeit ist da, aber ja, okay.
Ja, gut. Du siehst ja, also gute junge Secondary bringt halt extrem viel, hilft dem Pass Rush verdammt viel. Also sie haben mit Sicherheit nicht die Namen und auch nicht das Linebacking-Core wie ein Team wie Jacksonville, aber trotzdem sind sie für mich ein Team, ja, was besser werden muss. Und sie sind ja auch in den letzten Saison etwas besser geworden im Vergleich zu den Vorjahren. Also mal schauen.
Ja.
Würde mich freuen auf jeden Fall.
Das denke ich auch. Ja, Packers sind durchaus ein sympathisches Team, ne? Auch wenn man irgendwie nicht so richtig viel... also bei den Packers hänge ich halt irgendwie so gar nicht mit dem Herzen dran, aber mit dem ästhetischen Auge vielleicht. Macht das Sinn? Ja. Gibt das Sinn? Ich weiß es nicht.
Macht keinen Sinn, aber okay.
Okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Thema, wieder so ein bisschen, ich sag mal, ätzendes Thema mit Ruben Foster. Da hatte ich mich, als das rauskam mit der Geschichte, dass er, der Bericht war ursprünglich, dass er seine Freundin 8 bis 10 Mal mittelschwer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, das Handy von ihr weggeschmissen haben soll, als sie die Polizei anrufen wollte, den Hund durch das Zimmer geschmissen hat und dann sowieso noch eine Sig Sauer Automatikwaffe auf dem Bett, nee, im Badezimmer durchgeladen hat, liegen gehabt. Das ist so ein bisschen... Ja, hat sich so ein bisschen insofern entwickelt, dass seine Freundin, Annis heißt sie mit Nachnamen, oder Lebensgefährtin, Lebensabschnittsgefährtin, die Aussage zurückgezogen hat und dementsprechend nicht mehr ein Verfahren quasi selber anstrebt. Das Verfahren ist aber nach wie vor offen. Die Geschichte ist so, dass halt nach wie vor dieser illegale Waffenbesitz, beziehungsweise der illegale automatische Waffenbesitz im Raum steht und dann die Straftat des Verhinderns eines Notrufes an die Polizei, so nennt sich das, glaube ich, dadurch, dass er das ihr Smartphone weggeschmissen hat, als sie die Polizei anrufen wollte, steht noch im Raum. Beziehungsweise die Domestic Violence-Geschichte natürlich auch noch. Aber da wird es natürlich etwas schwerer werden, ihn da zu verurteilen, wenn die Freundin quasi sich weigert auszusagen. Das wird, also für mich riecht das alles so nach einem typischen Payoff, dass er der Frau Geld gibt, bezahlt, damit sie nicht aussagt, mehr oder weniger.
Ja, das ist im Grunde genommen nervt, finde ich diese Situation schon wieder so schrecklich auf vielen Ebenen, weil sie genau das ist, was eigentlich auch die Liga ja so stark verteufelt, öffentlich, diese Domestic Violence, und das auf allen Ebenen ist es genau das, was es immer gewesen ist, die Frau, die dann sich irgendwann entweder nicht mehr traut auszusagen oder eben irgendwie gekauft wird, nicht mehr auszusagen, die Teams, die sich nicht dagegen stellen, besonders die 49ers, die sich nicht mal da irgendwie äußern, dahin gehen und sagen, okay, das geht überhaupt nicht, wir können das nicht supporten, sondern einfach im Grunde genommen still sind und warten und hoffen, dass Ruben Foster, der für sie ja sportlich gesehen extrem wichtig ist, halt einfach nicht verurteilt wird, sodass sie ihn wieder schön einsetzen können. Und auf der anderen Seite, dass dann eben auch noch Teammates wie der neue Richard Sherman, was auch immer der dann da will, im Gerichtssaal auch noch sich hinter den Spieler stellt, der ja wohl relativ offensichtlich, auch wenn er jetzt dafür nicht angeklagt oder verurteilt wird, seine Freundin misshandelt hat. Also das ist eine schlimme Story und mal wieder ein unglaubliches Zeichen dafür, dass die Liga halt einfach wirklich ja nichts dafür tut, das wirklich das Problem wirklich anzugehen. Und die Teams, gerade die 49ers, John Lynch, den ja und auch die York Family, überhaupt nichts dagegen machen. Und im Grunde genommen einfach nur warten nach dem Motto, lass es schnell vorübergehen. Hoffentlich wird es dann nicht irgendwie weiter zu einem Prozess oder zu einem erweiterten Prozess kommen und wir können relativ schnell wieder mit ihm rechnen. Also es ist wirklich eine unglaublich, stinkt zum Himmel, diese Story.
Definitiv. Also sie hat selber gesagt, dass sie quasi seine Karriere zerstören wollte aus Wut. Das war so die Begründung, warum sie ihre Aussage zurückgezogen hat. Mag ja auch alles sein. Also es gab, glaube ich, auch ein Video von einem vorherigen Zwischenfall, der zwei Tage vorher stattgefunden hat, in dem sie quasi so einen Road Rage Konflikt hatte, wo sie sich mit einer anderen Autofahrerin angelegt hat und daher sollten die Verletzungen gekommen sein. Mag auch alles sein, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch durchaus schon übergriffig, wenn der in einem Streit sie jemanden anrufen will, er das Telefon nimmt und wegschmeißt und ihren Hund durch das Apartment wirft. Das sind ja auch Sachen, die, naja.
Und eine geladene Waffe dabei hat.
Ja, gut, aber das ist, na gut, das ist so eine Sache mit USA und
klar, aber, natürlich.
Ja, ich weiß es nicht. Also ja, es ist sehr komisch. Gleichzeitig ist auch noch ein Verfahren offen wegen Marihuana-Besitz in Alabama, das noch wohl offen ist. Ich glaube, mittlerweile ist es ziemlich sicher, wenn man sagt, er wird gesperrt werden. Allein schon die Marihuana-Sache in Alabama, die noch offen ist, und dann die beiden anderen Fälle, wenn man jetzt die Domestic Violence-Geschichte rausnimmt, die offen sind. Einmal der Fall von verhinderten Hilferuf, verhinderter Hilferuf, ja. Und die Geschichte des illegalen Waffenbesitzes sind zwei Dinge. Also gesperrt werden wird er, davon kann man, glaube ich, mittlerweile ausgehen. Die Frage ist halt nur, wie lang. Und genau. Was die 49ers damit dann anfangen. Ne?
Wahrscheinlich nicht so, wie sie sich jetzt bisher verhalten haben.
Vermutlich nicht. Und das ist einfach sehr, ja, es ist halt heuchlerisch insgesamt. Ne? Das ist so das
Ätzende. Definitiv, ja.
Also ich meine, man kann natürlich sagen, so ja, okay, Spieler stellen sich scheiße an und werden dafür dann halt juristisch verfolgt und so weiter. Damit haben wir nichts weiter zu tun. Das geht aber nicht, wenn man selber so eine Personal Conduct Policy hat in der NFL, also eine, ja, so eine Art Ehrenkodex des guten Verhaltens, wenn man so möchte. Der muss halt für alle gelten, ne? Und der muss dann halt auch für einen Siebtrunden-Pick oder für einen Special-Teamer genauso gelten wie halt für einen First-Round-Pick. Und das ist ja, und der zweite Punkt dabei.
Auch das mit den Waffen zum Beispiel ist ja auch so ein Ding. Klar, es haben wir in Amerika ein anderes Waffengesetzgebung und eine ganz andere Kultur, was das angeht. Aber die NFL ist einfach ein anderes Unternehmen. Es ist im Grunde genommen ein Privatunternehmen. Und das kann einfach den Angestellten im übertragenen Sinne einfach Sachen vorschreiben. Im Grunde genommen wie ein Hausrecht. Und du kannst ja auch nicht zur wenn irgendein Angestellter irgendwie mit einer Waffe Scheiße baut, da kann auch ein Unternehmen sagen, das finden wir aber nicht gut. Und wir hatten ja auch den Fall beispielsweise damals auch noch bei den 49ers, Delanie Walker und wie hieß er noch, Alden Smith, ja. Der seitdem auch nicht mehr wirklich wirklich zurückgekommen ist, die ja auf irgendwelchen Hauspartys auch mit Maschinenpistolen rumgeballert haben, auf irgendwelchen Poolpartys und so weiter und so fort und dann ja auch Sperren bekommen hatten. Da geht das ja auch. Also man muss da halt einfach nur eine klare Linie ziehen und sagen, das wollen wir einfach nicht, aber das ist halt von der Liga auch nicht unbedingt gewollt.
Ja, es ist einfach heuchlerisch, ne? Und das ist das extrem Frustrierende dabei. Abgesehen natürlich von den Handlungen selber. Ich muss wieder auch an die Szene denken. Kennst du den Film An jedem verdammten Sonntag?
Ja, klar.
Ich musste da an diese Szene denken, wo der Quarterback irgendwie Stress hat mit dem, ich glaube, Linebacker ist der, mit dem Captain der Defense und sagt so, ja, wir würden mehr Spiele gewinnen, wenn die Defense nicht so scheiße wäre und dann der Linebacker irgendwie böse ist und dann mit einer Kettensäge oder mit so einer elektrischen Seitenkreissäge quasi das Auto von dem halbiert. Weißt du, in dieser krassen Party, ja, ja. Die da hatten, wo irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 1000 Models und, keine Ahnung, irgendwelche Leute aus dem Team und Freunde und so weiter abhängen, ne?
Ja. Ja, ich meine, das war ja der Fall. Also ich glaube, Danny Walker war das, die haben halt mit einer AK oder so vom Balkon bei einer Poolparty rumgeballert in die Luft. Und das sind halt so, naja. Ja. Aber hast du denn noch was Erbauenderes?
Erbauenderes? Ich habe noch zwei, drei lustige Stats, die ich...
Oh, da freue ich mich immer
drauf. Ja, das ist immer ganz nett, ne? So Stats, die sind immer unterhaltend.
Wir leben für Stats. Ja.
Die Top 5 bestbezahlten Quarterbacks der Zeit sind Matt Ryan, Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford, Derek Carr und Andrew Luck in absteigender Reihenfolge.
Ja.
Insgesamt haben sie kein Super Bowl zusammen gewonnen, 7-12 in den Playoffs abgeschnitten, 7 Siege, 12 Niederlagen. Und 3 von diesen 5 Quarterbacks haben kein einziges Spiel in den Playoffs gewonnen.
Ja. Das aber man muss auch sagen, Andrew Luck ist gefühlt in ein paar Stunden 99 Tage ohne, ohne Wurf gewesen.
Und dementsprechend auch ohne Interception, ne?
Ja, der hat eine perfekte Ratio momentan.
Ja, das stimmt. Nee, aber es ist schon erstaunlich, dass das zeigt halt mal wieder, es gibt ja oft diese Argumente, dass die richtigen Stars zu wenig Geld kriegen, ne? Wie dann zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Quarterback von den Saints. Damn.
Drew Brees,
genau. Oder natürlich auch Tom Brady, der häufiger mal so einen leichten Team-Discount gibt, aber der generell eher so als riesiger Discount aufgefasst wird, das aber nicht so ganz stimmt. Und Aaron Rodgers, der im Moment ja auch nicht unbedingt das meiste Geld verdient. Man sieht einfach, wer das meiste Geld verdient, ist nicht unbedingt der beste Spieler. Also auch nicht unbedingt, sondern einfach definitiv nicht der beste Spieler, sondern einfach der halt als letztes den Vertrag unterschrieben hat, ne?
Ja, korrekt. Aber ich meine, das wir werden wahrscheinlich in der nächsten Saison ziemlich viel. Ich erwarte mir sehr viel von Derek Carr, der jetzt ja in einem Jahr auch ist, in dem er auch wirklich mal wieder was produzieren muss. Vom Alter her, von er ist jetzt mit Gruden vielleicht hoffentlich ein Coach, der ihn mehr fördern kann als Del Rio, der eher als Defensive Mind ja unterwegs ist. Und Gruden, der ja auch sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren bekommen hat. Derek Carr, der jetzt mit Amari Cooper, dann eben auch Jordy Nelson, wen haben sie jetzt noch geholt, von den Martavis Bryant etc. Also ein gutes Receiving Core hat, also da erwarte ich mir was. Von Matt Ryan hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, auch von dem erwarte ich mir viel jetzt in der zweiten Saison mit dem neuen OC. Ja. Aber klar. Wer als letztes unterschreibt, der kassiert am meisten.
Ja. Kann man, das kann man so festsagen, glaube ich, feststellen. Genau. Nächster Set. Peyton Manning hat in seiner Karriere 579 Touchdowns geworfen, reguläre und Postseason kombiniert. Seit 1984 hat ein Team 576 Touchdowns geworfen, also 3 weniger. Was denkst du, welches es ist? Mhm.
Cleveland Browns. Erstens mal, weil du sie jede Folge mindestens einmal erwähnen musst und zweitens ist es nicht so schwer.
Ja, die Streak muss sich am Laufen halten, ne? Also vielleicht wird das wirklich so ein Ding, dass ich jetzt jede Folge versuche, die Browns reinzuschleichen. Naja.
Aber jetzt wäre noch interessant, ich will dich jetzt nicht überfordern, aber wer hat von diesen 500, wie viel waren es?
76,
ja. Wer hat davon die meisten Touchdowns geworfen? Welcher Browns QB? Das ist eine gute Frage, ne?
Lass mich mal eben kurz schauen.
Oder ich wüsste, weil mir fallen irgendwie nur Quarterbacks ein, die so gefühlt 3 Touchdowns geworfen haben.
Also in der Zeit
das passt ja
war das Tim Couch.
Tim Couch, ja, vormals, war das nicht auch First Overall Pick, Tim Couch?
Nee, ich glaube Second. War der nicht in dem Jahr gedraftet, in dem Peyton Manning gedraftet wurde?
Nee, das war doch, hieß er.
Oh. Ja, nee, stimmt, First Overall, du hast recht, 1999, ja.
Ja.
Tim Couch
hat die meisten.
Hat in der Zeit von, wo steht denn jetzt die Jahreszahl? Ah, genau, 99 bis 2003, 64.
Wow. Das hat Peyton Manning in einer Saison geschafft.
Ich muss mich korrigieren. Bernie Kosar von 85 bis 93. 116 hat er geworfen.
Ja. Aber auch krass, in dem Zeitspann 116 oder Tim Couch, wie viel? 64.
Ja, das ist.
Naja.
Ja, wobei Tim Couch hatte halt nur 5 Saisons, ne? 99, 2000, 2001, 2003. Und Kosar hatte 9 Saisons. Also insofern, ja. Ja, die Browns, ich bin sehr gespannt auf die nächste Saison. Ah, ich bin auch so vieles gespannt, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal in der Offseason, ne?
Definitiv, ja. Sonst wäre es auch schade, wenn du nicht gespannt wärst,
Christian. Du hast auch wieder recht.
Würde ich mir Sorgen machen.
Und dann habe ich noch eine andere schöne Stat entdeckt, und zwar bei footballperspective.com. Die machen wirklich zwischenzeitlich immer so richtig schöne Pieces, also so richtig schöne Ideen, die ausführen. Und zwar sind die Patriots 19-9, also haben 19 Mal gewonnen und 9 Mal verloren, wenn Tom Brady 50 Mal oder mehr gepasst hat. Das ist erstmal das eine. Das Interessante dabei ist, wenn man ein paar andere Quarterback nimmt und die Siege von denen kombiniert, und zwar Drew Brees, Peyton Manning, Dan Marino, Brett Favre, Joe Montana und Aaron Rodgers haben auch 19 Spiele gewonnen, wenn sie 50 Mal geworfen haben, aber in der gleichen Zeit 54 Mal verloren. Also Tom Brady 19-9 und die ganzen anderen Quarterbacks zusammen kombiniert haben 19-54.
Ja, das liegt einfach daran, dass Tom Brady einfach das Comeback-Kid ist, ne? Das sagt er ja selber auch ab und zu mal. Und es gibt ja einfach so viele Spiele, in denen die Patriots irgendwie zur Halbzeit, ob das damals gegen Denver war, wo sie dann irgendwie zur Halbzeit mit 21 Punkten oder so zurücklagen und dann im Grunde genommen gesagt wurde in der Halbzeit, okay, Running Game wird jetzt komplett ausgestellt. Tom Brady wirft einfach jedes Mal in der zweiten Halbzeit und ja. Er hat es halt auch dann häufig in Siege umgemünzt.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Es gibt noch einen anderen Punkt dabei, den ich aber jetzt nicht ansprechen will, weil ich möchte hier unsere nächste Petspot-Folge ein bisschen anteasern. Ich denke mal, dass wir da dann so einen Tacken drüber reden können. Also nicht ewig lang, so richtig viel ist es dann auch nicht. Aber so erstmal ein bisschen anteasern und dann danach wieder so ein bisschen abschwellen.
Und dann erstmal direkt wieder runter, selber runterschrauben.
Genau. Weil ihr merkt, wir sind richtige Medienprofis, also.
Ja. Nee. Wir tun unser Bestes.
Aber das ist natürlich auch perfekt zum Ende der Folge jetzt, an dem wir uns jetzt befunden haben, noch so ein bisschen zu teasern. An der Stelle kann ich auch direkt nochmal sagen, vielen Dank für die ganzen iTunes-Bewertungen. Felix hat vor kurzem wieder entdeckt, dass es da wieder ein paar neue gab. Durchaus auch sehr erfreuliche. Also insofern, wenn ihr Bock habt oder ihr überhaupt iTunes benutzt, uns persönlich hilft es super viel, wenn ihr da eine Bewertung schreibt. Am besten natürlich 5 Sterne geben und einen kleinen Text dazu. Das ist immer besonders wichtig, um den Algorithmus von uns zu überzeugen. Oder ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter folgen, @gfa_pod oder @pets_pod, wenn ihr unseren Patriots-Podcast hören wollt. Oder ja, bei Facebook sind wir auch, wenn noch etwas inaktiv, beziehungsweise nicht so viel. Ja.
Ich danke dir, Christian.
Ich danke dir auch
für den, dass du heute das alles so gut übernommen hast, und freue mich auf den kommenden Mittwoch. Und damit von meiner Seite hier kurzes Mic.
Oh, Mic Drop. Jetzt bräuchten wir so ein schönes GIF, ne? Nein, ich danke dir auch, Felix. Auch danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch. Ciao.